NDR Info. Themen des Tages.
Mit Birgit Langhammer und das sind unsere Themen heute. Gaza und die schlimme Lage für Zivilisten. Darüber sprechen wir mit Ärzte ohne Grenzen und mit Armin Laschet, dem Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses. Denn Deutschland hält sich raus bei einem internationalen Appell für ein sofortiges Kriegsende. In der Ukraine gibt es Unmut. Es geht um Korruptionsermittlungen im Land. Zeitgleich finden Gespräche zwischen Russland und der Ukraine in der Türkei statt. Und selbst der Bundespräsident fiebert heute mit in Basel. Deutschland gegen Spanien im Halbfinale der EM. Der Hunger in Gaza wird immer schlimmer. Hunderttausende Menschen haben nicht mal mehr eine Mahlzeit pro Tag. Selbst Hilfskräfte hungern mit. Dazu gleich Informationen von Ärzte ohne Grenzen. Auch international wird der Protest größer. Verhungern lassen sei Kriegsverbrechen. So klar benennen es Hilfsorganisationen. Und es ist ein echter Kampf um Lebensmittel, ums Überleben unter widrigsten Bedingungen. Laut UN-Angaben kamen mehr als 1000 Menschen an Vergabestellen, auf dem Weg dorthin oder bei der Nahrungssuche in Gaza ums Leben. Julio Segador berichtet.
Ali al-Balawi holt sein Handy und zeigt Bilder seiner Tochter Rahaf. Da war sie 2 Jahre alt, sagt der junge Mann. Hier konnte sie noch selber stehen. Hier sehen wir sie neben ihrer Cousine stehen. Sie konnte noch laufen. Während Ali al-Balawi dem ARD-Team die Bilder seiner Tochter zeigt, röchelt das kleine Mädchen. Sie liegt apathisch auf einer alten Matratze in einer Wohnung in Al-Zaitun, östlich von Gaza City. Abgemagert bis auf die Knochen. Rahaf, die jetzt 10 Jahre alt ist, leidet am Rett-Syndrom, einer genetisch bedingten Entwicklungsstörung. Gerade für die geschwächten und kranken Kinder im Gazastreifen wäre eine einigermaßen ausgewogene und gesunde Ernährung überlebenswichtig. Doch seit Monaten kommen zu wenige Hilfsgüter in das Kriegsgebiet. Vater Ali al-Balawi ist verzweifelt. Eigentlich braucht meine Tochter weiches und nahrhaftes Essen. Ich gebe ihr kleine Portionen. Während des Krieges hat sich ihre Gesundheit verschlechtert, denn es gibt weder Obst noch Gemüse. Auf dem Markt gibt es nichts zu essen, nur Brot. Und selbst das ist kaum erhältlich. Seit Kriegsbeginn geht es ihr schlechter. Die Hungersnot im Gazastreifen wird immer größer. In einem offenen Brief warnen nun mehr als 100 Hilfsorganisationen vor einer Massenhungersnot. Die von der israelischen Regierung verhängten Beschränkungen hätten zu Chaos, Hunger und Tod geführt, heißt es in der Erklärung, die von zahlreichen großen Hilfswerken unterzeichnet wurde, darunter Save the Children, die Welthungerhilfe, Ärzte ohne Grenzen und auch Caritas International. Rick Pieperkorn, der Vertreter der Weltgesundheitsorganisation in den Palästinensergebieten, bestätigt von seinen letzten Gaza-Besuchen diese dramatische Entwicklung, die zunächst die Kinder und möglicherweise bald schon weite Teile der Bevölkerung im Kriegsgebiet betreffen könnte.
We're talking about a real serious problem. You're talking about hundreds of children.
Wir sprechen hier von einem wirklich ernsten Problem. Hunderte von Kindern sind unterernährt. Wir haben das Grauen miterlebt. Wir alle haben die schrecklichen Fälle schwerer Unterernährung gesehen und darüber berichtet. Ich erinnere mich noch gut an meinen letzten Besuch in einer Klinik. Da sieht man ein 5-jähriges Mädchen und als Arzt schätzt man, sie sei 2 Jahre alt. Man sieht die Auswirkungen. Derzeit streiten die israelische Regierung und die internationalen Hilfsorganisationen über die Verteilung von Hilfsgütern. Nach israelischen Angaben stehen fast 1000 LKW voll bepackt mit Nahrungsmitteln, Wasser, Hygieneartikeln und Medikamenten an der Grenze. Sie könnten von den UN-Organisationen abgeholt werden. Die Vereinten Nationen dagegen erklären, sie bekämen von Israel keine Einreisegenehmigung in den Gazastreifen. Beide Seiten schieben sich gegenseitig den schwarzen Peter zu. Offenkundig zu Lasten der Zivilbevölkerung, die immer weniger Nahrungsmittel bekommt. Die von der israelischen Regierung propagierten Verteilzentren der privaten Stiftung GHF sind weiter umstritten. Immer wieder kommt es im Umfeld der Verteilzentren zu Schießereien mit vielen Toten. Auch deshalb sind sie für Ali al-Balawi, dem Vater der kranken und völlig abgemagerten Rahaf, und für viele andere Palästinenser keine Option. Zu den Verteilzentren gehe ich nicht. Da erwartet einen nur der Tod. Da gehe ich nicht hin.
Ja, soweit ein Bericht von Julio Segador, unserem Korrespondenten für die Region. Und ich habe über das Thema auch mit dem Geschäftsführer von Ärzte ohne Grenzen, Christian Katzer, gesprochen. Die Lage in Gaza ist schon seit Monaten sehr schlecht. Hunderttausende auf der Flucht. Alle beschuldigen sich gegenseitig, warum es keine bessere Versorgung der Zivilisten gibt. Man fragt sich auch, wie viel schlimmer kann es noch werden? Sie haben gerade rund 1000 Menschen, 100 internationale Helfer und 900 nationale vor Ort. Haben denn die Helfenden gesichert Wasser und Essen?
Letztendlich können wir das nicht für alle immer wieder garantieren. Also zum einen, was wir versuchen natürlich, ist die Sicherheit unserer Mitarbeiter, unserer Patienten als absoluten Fokus zu haben. Wir sind im Kontakt mit allen an dem Konflikt beteiligten Gruppen und kommunizieren immer wieder, wo sich unsere Mitarbeiter aufhalten, wo sich die Kliniken befinden, wo sich Krankenhäuser befinden, wo sich die Krankenwagen befinden, um einfach zu verhindern, dass wir versehentlich angegriffen werden. Was wir in der Vergangenheit aber gesehen haben, dass medizinische Einrichtungen und Personal gezielt angegriffen wurden, das können wir insoweit nicht verhindern. Wir appellieren aber ganz klar, das Völkerrecht einzuhalten, wo Krankenhäuser unter besonderem Schutz stehen und nicht für militärische Zwecke benutzt werden dürfen, aber auch nicht angegriffen werden dürfen. Was wir nicht garantieren können, ist, dass ausreichend Lebensmittel da sind. Und da möchte ich einen Kollegen von mir zitieren, der ganz klar mir uns mitgeteilt hat und das auch auf LinkedIn geteilt hat, dass ja nur noch eine Mahlzeit pro Mensch zur Verfügung stand in den letzten Monaten und letztendlich in den letzten 4-5 Tagen das weiter reduziert werden mussten. Er sagt, dass er nur noch einmal alle 2 Tage isst, was dazu führt, ja, dass es Schwächeanfälle gibt und dass die Menschen, die eigentlich da sind, um den Menschen in Gaza zu helfen, um medizinische Versorgung zu gewährleisten, dass sie selber sehr geschwächt werden, was natürlich das Angebot an medizinischer Hilfe dann weiter reduziert.
Vielleicht haben Sie die Antwort gerade schon gegeben, Herr Katzer, und trotzdem nochmal die Frage an Sie als Geschäftsführer von Ärzte ohne Grenzen. Was war für Sie der Punkt, an dem Sie entschieden haben, auch politisch aktiv zu werden, auch mit einer Aufforderung an die Bundesregierung?
Letztendlich ist die Arbeit von Ärzte ohne Grenzen immer politisch. Wir setzen uns für die Menschen ein, die am meisten unter Konflikten leiden. Das ist oft ein klares Zeichen der Solidarität mit den Menschen, die unter Konflikt leiden, die sexuelle Übergriffe haben, die keinen Zugang zu Lebensmitteln haben. Im Gazastreifen summiert sich das alles. Es ist eine Bevölkerung, die systematisch vertrieben wird, die systematisch angegriffen wird, wo wir systematisch Angriffe auf Zivilistinnen sehen. Mehr als 20% aller Todesopfer sind Kinder unter 15 Jahren. Und da sehen wir einfach ganz klar die Verantwortung der Weltgemeinschaft und auch die Verantwortung der Bundesregierung, dafür zu sorgen, dass die Menschen im Gazastreifen Schutz haben und dass ihnen ausreichend humanitäre Hilfe zur Verfügung kommt. Die Verantwortung lege bei den an Konflikt beteiligten Parteien, auch bei der israelischen Regierung. Und da sehen wir die großen Hürden. Es darf nicht genug humanitäre Hilfe in den Gazastreifen importiert werden. Und die Menschen leben auf sehr engstem Raum zusammen und werden immer wieder angegriffen. Und da muss die Bundesregierung unbedingt den Worten Taten folgen lassen und dafür sorgen, dass die Menschen geschützt sind und sie überleben können.
Jetzt gibt es ja gerade einen Appell, den viele auch europäische Staaten nochmal unterzeichnet haben. Wir werden gleich mit Armin Laschet sprechen von der CDU. Eine Argumentation der Bundesregierung ist ja gerade, dass die Hamas die Zivilisten als Geiseln hält, als Faustpfand. Was wäre Ihre Forderung an Herrn Laschet?
Na, ganz klar, dafür zu sorgen, dass das, was die israelische Regierung machen kann, gemacht wird. Das sehen wir nicht. Wir sehen nicht, dass die humanitäre Hilfe, die bereitsteht außerhalb des Gazastreifens, dass die in den Gazastreifen gelassen wird. Wir sehen nicht, dass die Angriffe auf Zivilistinnen unterbleibt. Wir sehen nicht, dass humanitäre Hilfe die Menschen dort erreicht, wo sie sind, sondern was wir sehen, sind gezielte Angriffe auf die Menschen. Wir sehen, dass das Gebiet, in dem sich die Menschen aufhalten dürfen, immer weiter reduziert wird. Und das widerspricht jeglicher Form des Völkerrechts. Und da muss die Bundesregierung Taten folgen lassen. Da reichen nicht die Worte in Richtung israelischer Regierung, sondern da muss unbedingt jetzt was passieren.
Und das Argument aber, dass man quasi nicht eingreifen kann, weil man an der Seite Israels steht und eben jetzt nicht zulassen kann, dass die Hamas durch eine Feuerpause gestärkt wird, weil eben auf der anderen Seite die Zivilisten ja quasi von der Hamas-Seite aus in diese Not gebracht werden?
Ja, ich sehe da ganz klar trotzdem die israelische Armee, die eine sehr moderne und hochgerüstete Armee ist, in der Lage, ausreichende humanitäre Hilfe für die Zivilbevölkerung im Lager in Gaza, Entschuldigung, zur Verfügung zu stellen. Und dass dies unterbleibt, ist ganz klar politisch gewollt und da muss dieser Druck ansetzen.
sagt der Geschäftsführer von Ärzte ohne Grenzen, Christian Katzer. Und das geben wir natürlich gleich weiter. 28 Länder und die EU-Kommission haben einen Appell verfasst an die israelische Regierung. Dabei sind unter anderem Frankreich, Italien, initiiert war es von Großbritannien, Deutschland aber eben nicht. Kanzler Merz verteidigt die deutsche Haltung. Außenminister Wadefuhl, ebenfalls CDU, meinte in einem Interview mit der Zeit, niemand könne von uns verlangen, Israel im Stich zu lassen. Und darüber habe ich mit Armin Laschet gesprochen, dem Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, auch von der CDU, und habe ihm gefragt, wir haben gerade Herrn Katzer gehört, der die Bundesregierung in die Pflicht nimmt. Was antworten Sie ihm?
Die Bundesregierung ist ja tätig. Der Bundeskanzler hat erst vor wenigen Tagen mit dem israelischen Premierminister Netanyahu gesprochen, hat das deutlich gemacht, dass humanitäre Hilfe jetzt in den Gazastreifen kommen muss, dass ein Waffenstillstand bald umgesetzt werden muss. Und insofern ist der Appell schön, aber es wird alles schon gemacht, was diesem Appell entspricht.
Aber warum kann Deutschland dann diesen Appell nicht einfach mit unterzeichnen? Wenn Sie sagen, es ist ohnehin deckungsgleich, könnte ja dann eben, je mehr Länder sich zusammentun, das ja auch erfolgreicher werden, oder?
Ich glaube nicht, dass es erfolgreich ist, irgendwelche Resolutionen zu schreiben. So funktioniert ja internationale Politik nicht. Stark wäre, wenn die Europäische Union als solche mit einer Stimme dies einfordern würde. Und ob nun Neuseeland oder Australien dabei ist, ändert, glaube ich, an der internationalen Wirkung nichts. Und das Zweite ist, das Ganze wäre viel glaubwürdiger gewesen, auch dieser Appell, wenn er vor allem erstmal an die Hamas gerichtet wäre. Sie muss jetzt die Waffen niederlegen. Sie muss die Zivilbevölkerung nicht weiter in Geiselhaft nehmen. Und sie muss vor allem die Geiseln, auch die deutschen Staatsbürger, freilassen. So, das ist der Hauptpunkt. Der zweite Punkt muss dann an die israelische Regierung gehen. Hilfsmittel muss man, Lebensmittelhilfe muss man zulassen. Das ist Teil des internationalen und des humanitären Völkerrechts. Und wenn man das ausgewogen so formuliert, dann hat es eine größere Wirkung als dieser Appell, der jetzt davor liegt.
Aber gerade wenn Sie ansprechen, dass Zivilisten versorgt werden müssen, das ist ja nun ein Thema, was wirklich schon seit Monaten nicht funktioniert. Und wir sehen ja die katastrophale Lage in Gaza.
Ja, deshalb muss man sagen, es muss besser werden. Vorher war es übrigens auch nicht gut. Da hat die Hamas Lebensmittel konfisziert und im Schwarzmarkt verkauft. Gegen ihre eigene Bevölkerung ist sie ebenfalls vorgegangen, wenn die das Ganze kritisiert hat. Sie erinnern sich, als Menschen auf die Straße gegangen sind gegen die Hamas. Viele von denen haben das mit ihrem Leben bezahlt. Also unbefriedigend ist die Lage, da haben Sie recht, seit Monaten. Und jeder Versuch, sie besser zu machen, hat bisher nicht die optimale Wirkung erreicht, die man eigentlich erreichen muss, wenn man Anteil nimmt am Schicksal der unschuldigen Zivilisten, die im Moment unter diesem Krieg leiden.
Genau da, glaube ich, setzt aber ja auch der Appell eben an. Jetzt heißt es von Deutschland aus, unter Freunden sanktioniere man nicht. Aus der SPD kam ja die Forderung, Waffenlieferungen an Israel einzustellen. Und dennoch, Herr Laschet, offenbar ist der Einfluss unter Freunden, auch auf Benjamin Netanyahu, dann nicht sehr groß. Auch gerade, wenn wir von Gebietseinschränkungen hören, wenn wir auch weiter von geplanten Umsiedlungen hören. Und ich bleibe trotzdem auch noch mal dabei, wenn wir eben davon hören, dass Hilfsgüter vor Ort stehen, aber Israel eine Lieferung nicht zulässt. Und wir beide sind nicht vor Ort, aber wir haben ja gerade von Ärzte ohne Grenzen gehört, das ginge anders.
Ja, es stimmt. Sie haben recht. Wir müssen weiter anmahnen, dass die Hilfsmittel dahin hineingebracht werden. Aber die Begrenzung von solchen Appellen oder unseren Worten ist halt offenkundig erkennbar. Es bleibt ja nichts anderes übrig, als immer wieder dieses Thema auch auf die internationale Tagesordnung zu bringen. Und aus meiner Sicht sind direkte Gespräche mit dem Außenminister, mit dem Premierminister wirkungsvoller als die Resolution, über die wir gerade reden.
Also Sie meinen weiterhin sprechen. An welchem Punkt wäre das Sprechen für Sie dann auch obsolet? Wie müsste es weitergehen, dass Sie sagen, dann muss die Bundesregierung wirklich auch noch mal überlegen, sich anderen Maßnahmen auch anzuschließen?
Ja, aber was sollen andere Maßnahmen sein? Die hat der Appell ja auch nicht. Der Appell ist schlicht eine Resolution, die 29 Länder unterschrieben haben. Aber es ist keine einzige Maßnahme vorgeschlagen, wie man das denn erreichen will. Und ich glaube, die Stärke solcher internationalen Appelle wird besser, wenn man die Ursache, die Quelle mit benennt. Das macht die Europäische Union bei allen ihren Stellungnahmen. Das ist hier leider nicht erfolgt. Die Hamas kann morgen die Waffen niederlegen und der Krieg ist zu Ende. Und das geschieht nicht und das ist das Bedauerliche. Und deshalb muss man trotz der Widerstandshaltung der Hamas weiter alles tun, um die Zivilbevölkerung zu unterstützen. Und das ist die Position des Bundeskanzlers. Und ich finde, er hat die in einer Klarheit formuliert, wie man das lange nicht gehört hat.
Armin Laschet war das, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag. Das Gespräch haben wir heute Nachmittag geführt. Wir kommen zur Lage in der Ukraine. Da gibt es heute verschiedene Aspekte. Zum einen ein erneutes Treffen von Vermittlern zwischen Russland und der Ukraine in der Türkei. Dazu gleich unser Korrespondent vor Ort. Und ein weiteres Thema betrifft die Innenpolitik. Es gibt durchaus Kritik am ukrainischen Präsidenten, denn die Ukraine gilt seit langem als korruptes Land. Auch in Kriegszeiten hat sich daran nichts verändert. Und Präsident Zelensky hatte die Autonomie der Korruptionsbehörden eingeschränkt.
Die Organisation Transparency International teilte mit, damit werde eine der wichtigsten Reformen in der Ukraine untergraben. Denn die Antikorruptionsbehörden wurden auch deshalb aufgebaut, weil die EU sie gefordert hatte. Mit dem Gesetz verlieren die Behörden deutlich an Macht und werden de facto dem Generalstaatsanwalt unterstellt. In vielen Städten der Ukraine haben Tausende dagegen protestiert, auch aus Sorge, dass Präsident Zelensky jetzt größeren Einfluss auf Ermittlungen erhalten könnte. Zelensky selbst begründet den Schritt damit, russischen Einfluss in den Behörden bekämpfen zu wollen. Allerdings sieht zum Beispiel Bundesaußenminister Wadefuhl den Weg der Ukraine in die EU als belastet an.
Soweit Pascal Köpper mit einer Zusammenfassung und wir bleiben dabei.
NDR Info. Die Meinung.
Heute von Rebecca Barth und sie meint, Zelensky werfe die Ukraine bei der Korruptionsbekämpfung um Jahre zurück.
Volodymyr Zelensky untergräbt in nur wenigen Tagen jahrelang erarbeitete Reformen im Kampf gegen die Korruption. Der Präsident schafft damit einen kritischen Moment für die Ukraine, denn sein Vorgehen birgt die Gefahr, das Land zu spalten und die Moral der Bevölkerung im kräftezehrenden Abwehrkampf gegen Russland zu brechen. Das einst unabhängige staatliche Antikorruptionsbüro und die Sonderstaatsanwaltschaft zur Korruptionsbekämpfung unterstehen nun de facto dem Zelensky gegenüber loyalen Generalstaatsanwalt. Beide Institutionen gelten als ineffizient und reformbedürftig und vielleicht sind sie tatsächlich durchsetzt gewesen von russischen Agenten, wie der ukrainische Präsident nun behauptet. Doch all diese Probleme löst das neue, im Schnelldurchlauf angenommene Gesetz nicht. Es katapultiert die Ukraine institutionell um mehr als 10 Jahre zurück, denn die nun entmachteten Institutionen sind ein Ergebnis der Revolution der Würde. 2013 und 2014 kämpfen Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer für Rechtsstaatlichkeit und eine europäische Perspektive. All das droht nun zerstört zu werden. Zelensky riskiert damit Glaubwürdigkeit und Vertrauen bei der eigenen Bevölkerung, aber auch bei den westlichen Partnern zu verlieren. Und das zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Die Situation an der Front ist schlecht. Der ukrainischen Armee fehlt es noch immer an Personal und Waffen. Russland terrorisiert mit Angriffen aus der Luft systematisch die Bevölkerung. Die Menschen sind erschöpft und oftmals frustriert angesichts vieler ungelöster Probleme. Nun nimmt ihnen der eigene Präsident eine hart erkämpfte Errungenschaft. Unabhängige Ermittlungsbehörden, die Korruption auf höchster staatlicher Ebene bekämpfen sollen. Warum? Das ist vielen in der Ukraine unklar. Manche vermuten, die Behörden müssen offenbar zu eng in Zelenskys eigenem Umfeld ermittelt haben. Zelensky muss die Unabhängigkeit des Antikorruptionsbüros und der Sonderstaatsanwaltschaft wiederherstellen. Ansonsten verrät der ukrainische Präsident all die Werte, für die die Menschen auf dem Maidan gekämpft haben und für die sie bis heute im Krieg gegen Russland kämpfen und bereit sind zu sterben.
Die Meinung heute von Rebecca Barth aus Kiew. Und was ist heute Abend noch in Istanbul zu erwarten? Dort soll ja ein erneutes Treffen von Vermittlern stattfinden. Die russischen Vertreter und auch die der Ukraine sind schon eingetroffen. Die Frage an Uwe Lüb in Istanbul. Im Unterschied zum letzten Mal hat sich ja doch etwas verändert. US-Präsident Trump hat den Druck auf Moskau deutlich erhöht. Innerhalb von 50 Tagen müsse dieser Krieg beendet sein, sonst droht er mit harten Sanktionen. Und trotzdem, es haben auch diesmal wieder beide Seiten tief gestapelt, oder?
Absolut. Also das kann man gar nicht mehr als Erwartungsmanagement bezeichnen, sondern man hat es so tief gehängt wie irgendwie möglich. Zuerst von der russischen, dann auch von der ukrainischen Seite, was Erwartungen an das Gespräch heute betrifft. Ich denke, Russland redet mit den Ukrainern, um damit auch international Gesprächsbereitschaft zu signalisieren. Es gibt diese Drohung von Donald Trump, nämlich Handelspartner Russlands mit extrem hohen Zöllen zu belegen. Und diese 50-Tages-Frist, bis dahin müsse ein Friedensabkommen von russischer Seite akzeptiert werden. Aber Fachleute sagen, Russland sei davon sehr wenig beeindruckt, denn das träfe Länder wie China, Indien, die Türkei und auch wegen der noch immer hohen Gasimporte aus Russland von EU-Ländern eben auch die Europäische Union. Und diese Länder würden geschwächt. Das würde sich auf die Wirtschaftsbeziehungen wiederum mit den USA auswirken. Von daher glaube ich, es erhöht vielleicht den Druck, überhaupt weitere Gespräche zu führen. Aber es dürfte nicht ausreichen, als Druck auf Russland zu einem Frieden zu gelangen.
Bei den letzten Malen hat es ja zumindest kleinere Verabredungen gegeben, zum Beispiel auch über Gefangene, die ausgetauscht wurden. Rechnen Sie auch damit heute?
Definitiv. Ich denke, das wird im Vordergrund stehen. Humanitäre Fragen wie Gefangenenaustausch, auch die gegenseitige Übergabe von Leichnamen. Dann will die Ukraine über verschleppte Kinder reden. Russland sagt, die sind nicht verschleppt, die sind gerettet worden. Und das Thema Schutz der zivilen Infrastruktur, das wird ein Thema sein, vermutlich. Und das dürfte ja in beiderseitigem Interesse liegen. Und dann wird man über die Memoranden reden, also diese Positionspapiere, die man beim letzten Mal ausgetauscht hat. Und da gäbe es eine ganze Menge Fragen, heißt es aus Moskau. Welche ist aber noch unklar. Und die Ukraine will ein direktes Treffen zwischen Selenskyj und dem russischen Präsidenten Putin vorantreiben. Den Weg dahin ebnen. Aber das steht aus russischer Sicht wohl vorerst nicht an.
Wie wichtig sind diese Treffen für die Türkei selbst?
Naja, die sind zumindest nicht unwichtig. Die Türkei unterhält als eines der ganz wenigen Länder gute Beziehungen zu beiden Kriegsparteien, sowohl zur russischen als auch zur ukrainischen Seite, und ist mit beiden wirtschaftlich eng verwoben. Und es ist nicht im türkischen Interesse, dass enge Wirtschaftspartner gegeneinander Krieg führen. Das vorweg. Und die Türkei genießt natürlich international, zumindest ist das nach meinem Eindruck, das Kalkül auch ein Stück weit des Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Ein wenig Glanz davon könnte auf das Land fallen. Die Türkei, Erdogan, bringen sich ja immer wieder gerne als Vermittler ins Spiel. Heute wird ja auch Außenminister Hakan Fidan dieses Treffen beginnen, eröffnen und moderieren. Voraussichtlich ist auch dabei der Geheimdienstdirektor Ibrahim Kalın, Generalstabschef Metin Gürak. Also die Türkei ist hochrangig besetzt. Möglicherweise können sie am Ende tatsächlich sogar mehr vermitteln, als es im Moment noch den Anschein hat.
Unser Istanbul-Korrespondent Uwe Lüb. Ja, wir kommen zum letzten Thema bei den Themen des Tages. Und da wird es auf jeden Fall heute Abend ein Ergebnis geben. Um 21 Uhr geht's los, auch hier bei NDR Info Live, das zweite Halbfinale bei der Frauenfußball-EM in der Schweiz. Seit gestern haben die Engländerinnen den ersten Finalplatz sicher. Deutschland oder Spanien? Wer schießt sich in Basel gleich ins Finale? Christian Schulze über die Stimmung kurz vor Anpfiff.
Ein Knistern liegt in der Luft. Die Spannung steigt. Der rote Stier. Er wartet bereits. Spanien. Weltmeister. Ungeschlagen. Nicht zu stoppen.
Gioia, Pina de Mate. Golazo, golazo, golazo. No!
Doch die Toreros aus Deutschland stellen sich voller Mut, mit Teamgeist, Mentalität und erhobenem Blick, bereit für das große Duell.
Wir machen uns auf den Weg in die Köpfe der Spanierinnen.
Wir werden definitiv den Spanierinnen einen heißen Tanz bieten.
Ich bin mir ganz sicher, dass wir auch die Spanierinnen knacken.
Der Gegner stark wie nie. Aber die deutschen Frauen?
Ich glaube, uns sind noch mal so ein paar Flügel gewachsen. Und jetzt beflügelt uns natürlich auch das Wissen, dass wir eine sehr, sehr erfolgreiche Quote gegen Spanien haben.
Bisher sah Spanien gegen Deutschland immer rot, gewann kein einziges Duell. Und diesmal geht es nicht nur um einen Sieg. Es geht ums Finale. Es geht um Träume.
Wir sind für Großes bereit, für Großes fähig.
Wir wissen, was wir können. Unser Anspruch ist nach wie vor, dass wir uns den Titel holen.
Es braucht Mut, dem Stier ins Auge zu sehen. Ein EM-Halbfinale kennt keine Gnade. Doch Deutschland ist bereit, das rote Tuch zu schwingen.
Alles oder nichts, und wir freuen uns extrem.
Das sind doch beste Voraussetzungen, um 21 Uhr dann auch zu hören, hier auf NDR Info. Und damit enden unsere heutigen Themen des Tages.